Deutschlandfunk Kultur Tonart.
2009, das war ein düsteres Jahr für die Musikindustrie. Die Branche, die erzielte damals einen der schlechtesten Umsätze seit Jahren. Und das lag vor allem an den Tauschbörsen im Internet. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, bevor es Musikstreaming gab, wurde Musik von einigen illegal im Netz gehandelt und eben auch heruntergeladen. 2009 war dann auch das Jahr, in dem ein deutscher Produzent die Videoplattform YouTube verklagt hat. YouTube sei eigentlich eine illegale File-Sharing-Plattform, so der Vorwurf. Urheberrechtlich geschützte Musik müsse von YouTube entfernt werden. Anfang Juni hat der Bundesgerichtshof jetzt geurteilt, dass Plattformen wie YouTube unter Umständen tatsächlich haftbar sind, wenn sie urheberrechtlich geschützte Inhalte vertreiben. Was bedeutet dieses Urteil jetzt aber genau für Künstlerinnen und für Fans? Christoph Möller bringt Licht ins juristische Dickicht.
Es sei ein wegweisendes Urteil. So kommentiert Musikproduzent Frank Petersen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs Anfang Juni. Das Urteil verpflichtet Plattformen wie YouTube dazu, aktiver als bislang Uploads zu löschen, wenn Urheberrechte verletzt werden. Tut die Plattform das nicht, dann muss sie unter Umständen Schadenersatz zahlen. Viele Relativierungen, denn so richtig klar ist nach dem Urteil so gut wie nichts. Im Fall von Petersen ging es 2009 um die Musik von Sarah Brightman, die er produziert hat. It's colder than winter. Geurteilt hat der BGH
nach altem Recht,
sagt der Jurist und Musikwissenschaftler Frederik Döhl von der Freien Universität Berlin. Denn mittlerweile ist die neue EU-Urheberrechtsrichtlinie in Kraft, die das Urheberrecht ins digitale Zeitalter überführen soll.
Deswegen, wenn jetzt kein neues Recht gekommen wäre, zwischenzeitlich, dass das so ein bisschen überholt hat oder überholt haben könnte, das ist so ein bisschen die offene Frage hier, das eine sehr, sehr große Sache wäre, weil das natürlich prägend ist, diese Plattform für alles von Fankultur bis Bootlegging, das läuft heute einfach darüber.
Musikfans laden heute ganz selbstverständlich Handyvideos ihrer Konzertbesuche auf Plattformen wie YouTube hoch. Man könnte sie als moderne Bootlegs bezeichnen, also vermeintlich illegale Konzertmitschnitte, wenn man so will. Aber auch sonst tummelt sich auf YouTube alles Mögliche. Neubearbeitungen alter Klassiker im Mittelalter-Style. Oder Mashups. Es sind auch diese Kulturtechniken, die ein sehr strenges Urheberrecht gefährden könnte. Ein Internet ohne Remix-Kultur? Undenkbar. Andererseits wollen die KünstlerInnen, deren Werke hier neu bearbeitet werden, natürlich bezahlt werden für die öffentliche Wiedergabe. Diesen Spagat soll das EU-Recht regeln, aber viele Details sind gerade in Deutschland noch nicht geklärt. Welche Form der Neubearbeitung ist erlaubt und welche nicht? Das aktuelle Urteil vom BGH zwingt zumindest dazu, diese Fragen zu klären, sagt Döhl.
Das heißt, der eigentliche Hammer sind jetzt nicht die Urteile, sondern dass es pusht, dass wir uns damit beschäftigen müssen, weil das so ein bisschen so ein grauer Bereich jetzt ist und keiner so richtig weiß, wie weit das jetzt reicht, wie weit das geht, wie groß die Spielräume sind, wer eigentlich wofür was darf oder haftet. Genau, das wird jetzt geklärt werden. Das ist quasi jetzt der Startschuss.
Es geht jetzt darum, wie das EU-Urheberrecht im Einzelfall in Deutschland angewendet wird. Im Fall des BGH-Urteils müssen die unteren gerichtlichen Instanzen jetzt bestimmen, welche Maßnahmen Plattformen konkret treffen müssen, um Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Klingt gut, doch es gibt auch Kritik an der deutschen Umsetzung des EU-Rechts, die gespickt ist mit Ausnahmen. So soll den Plattformen erlaubt sein, ein Musikstück bis zu 15 Sekunden Länge als sogenannte Bagatelle benutzen zu können. Das kritisiert der Leipziger Musiker, Komponist und GEMA-Delegierter Markus Rennhack.
Ich krieg das gar nicht mit, taucht in keiner Abrechnung auf, lässt sich überhaupt nicht überprüfen, war das jetzt überhaupt eine geringfügige Nutzung oder nicht. Ist diese geringfügige Nutzung aber vielleicht eine hochproblematische, irgendeine rechtsextreme Partei nutzt halt 14 Sekunden meines Songs. Das würde ich dann alles gar nicht mitbekommen.
Unloved heißt die Band von Rennhack.
Again and again. You don't want what you have.
Reinhack betont, er wünsche sich kein Urheberrecht, das verbietet, auf Plattformen wie YouTube die Musik- oder Konzertmitschnitte von Unloved hochzuladen. Das sei ja nach wie vor legal.
Und in der Praxis ohnehin geduldet. Also ich hätte dann absolut null Problem, wenn du das machen würdest oder irgendjemand das machen würde, hätte ich kein Problem. Das Problem fängt erst da an, wo damit Geld verdient wird und eben ich da irgendwie von diesem Geldstrom abgeschnitten bin.
Das hat zwar auch mit Lizenzverträgen zu tun, die YouTube zum Beispiel mit der GEMA abschließt, aber wer überhaupt entlohnt wird, hängt eben auch von künftigen Urteilen zum Urheberrecht ab. Was genau ist zum Beispiel eine Bagatelle? Sollen eher die Produzierenden von Inhalten geschützt werden oder die NutzerInnen? Alle Interessen zu vereinen ist komplex, sagt auch Jurist und Musikwissenschaftler Frederik Döhl. Er rät dazu, klare Regeln zu schaffen, was wie erlaubt ist. Und dafür hätte die Uraltgeschichte um Uploads von Sarah Brightman mit dem aktuellen Urteil zumindest einen Impuls geliefert.
Da wird dieses BGH-Urteil auf jeden Fall einen deutlichen Input geben, weil es nochmal zwingt, sich damit zu beschäftigen mit diesen Fragen. Egal rum, wie es jetzt ausgeht und wie man will, dass es ausgeht, die kommen jetzt auf den Tisch. Was mache ich mit diesen Sachen, die im Netz einfach stattfinden?
Das sagt der Jurist und Musikwissenschaftler Frederik Döhl über das Urteil des Bundesgerichtshofs von Anfang Juni. Internetplattformen wie YouTube dürfen unter Umständen wegen Urheberrechtsverletzungen auf Schadenersatz verklagt werden.